Also ich glaube, die Flugtaxis wird es nicht geben. Wenn die Straße, wenn die Brücke, wenn die Eisenbahn nicht repariert wurde, dann nützt mir auch ein Regionalzug mit einer App-Verbindung relativ wenig. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, die auch ankommen muss im politischen Raum, dass eine wesentliche Voraussetzung, um auch diese ganzen Vorteile der Digitalisierung und der KI zu ermöglichen, nur dann realisiert werden können, wenn die physische Infrastruktur dafür leistungsfähig ist.
Was uns bewegt. Der BMW Business Class Podcast.
Herzlich willkommen zu Was uns bewegt, dem BMW-Podcast über Fragen, Ideen und auch Entwicklungen, die Mobilität heute und morgen prägen. Mein Name ist Wolfgang Schulz, ich bin leider Vertrieb an Großkunden im Markt Deutschland und Ihr Host. Ja, kaum ein Bereich ist so stark aktuell von Zukunftsbildern geprägt wie Mobilität. Topics wie autonom, elektrisch, vernetzt, KI gesteuert. Manche Trends verändern tatsächlich, wie wir uns fortbewegen, aber andere sorgen auch vor allem für Schlagzeilen. Fragen wie, woran erkennt man früh, ob eine Entwicklung wirklich Substanz hat? Welche Technikthemen werden überschätzt, welche unterschätzt? Und warum ist ein nüchterner Blick auf Innovation oft spannender als jede große Vision? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Wolfgang H. Schulz. Er leitet das Center für Mobility Studies und den Lehrstuhl für Mobilität, Handel und Logistik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Wir haben auch schon sehr viele gemeinsame Projekte, die wir gemacht haben in der Vergangenheit und aktuelle Projekte, wo wir zusammen sind. Herr Professor Schulz, schön, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie über diese Themen vorab ein paar Informationen unseren Hören und Zuhören geben.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier uns gedanklich auszutauschen. In der Tat, ich habe eine ganz lange Geschichte mit BMW. Das fing an mit großen Projekten zum automatisierten Fahren und führte dann zu Projekten im Bereich der Elektromobilität. Und wir haben aktuell mit Secure ein Projekt gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, wo wir die Warteschlangen und Reservierungsfunktionen bei der Ladestation untersuchen. Und gerade wir als Ökonomen nicht die Technik entwickeln, sondern wir begleiten BMW und die anderen Partner in der Entwicklung von entsprechenden Customer Journeys und Rollenmodellen, wie man solche Systeme umsetzen kann, um die technologische Akzeptanz von Elektromobilität durch ein optimiertes Laden zu erhöhen.
Wunderbar, dann lass uns doch gleich mal in die Themen mal einsteigen. Ist ja, glaube ich, momentan auch im Bereich Mobilität ein Themenfeld, das unheimlich dynamisch und zukunftsgerichtet ist. Sie beschäftigen sich täglich mit Zukunftsfragen rund um die Mobilität. Würde ich direkt die Frage an Sie, macht Sie das hoffnungsvoller oder skeptischer gegenüber großen Technikversprechen?
Ja, danke für diese Frage. Also das Entscheidende ist, ich bin auf der einen Seite nicht naiv hoffnungsvoll, aber auch nicht skeptisch gegenüber Technikversprechen. Technologischer Fortschritt ist immer möglich und auch gerade in der Mobilität hat man das gesehen, beispielsweise die Einführung des Automobils innerhalb einer kurzen Zeit von knapp 10 Jahren eine Erfolgsstory. Das heißt also, Technikversprechen können sehr erfolgreich sein, aber manche Technikversprechen können auch utopisch und überzogen sein. Und insofern muss man halt dahinter schauen, ist es wirklich nur eine Utopie? Ist es nur etwas, was sehr groß erscheint? Oder hat es auch eine Auswirkung, die es zu einer Nutzung führen wird? Ich sag mal, an dieser Stelle, nehmen wir mal beispielsweise Jules Verne mit seiner Vorstellung von der Mondfahrt. In dem Augenblick, wo er es formuliert, ist es eine Utopie. Aber es ist eine Utopie, die einen Möglichkeitsraum erschließt. Ja, und insofern nach diesen Technikversprechen kommt dann irgendwann die Umsetzung. Und das ist, glaube ich, das, was man entzaubern muss. Was ist eine Illusion? Was ist eine Vision? Und was ist wirklich etwas, was da ist und was umsetzbar ist.
Wie Sie angesprochen haben, Mobilität ist ja wirklich ein Fokusthema. Ob wir über Individualmobilität sprechen oder wirklich auch der gesellschaftliche Fokus auf Mobilität. Es gibt viele Hypes und auch Zukunftserzählungen, die immer, warum wirken denn immer so stark?
Ja, also man muss das wirklich, glaube ich, mal auf eine ganz andere Stufe ziehen. Lebe ich ja in der Nähe vom Neandertal, also ich, in der Nähe von Düsseldorf. Und ich finde die Arbeiten von einem berühmten Neandertal-Forscher, Ludovic Slimak, finde ich eigentlich ganz gut. Der hat herausgearbeitet den Unterschied zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler. Mhm. Der moderne Mensch ist in der Lage, durch Mobilität sich neue Räume, neue Nahrungsmittel zu erschließen. Während der Neandertaler tatsächlich irgendwie ein bisschen immobiler war. Und ich glaube, das ist so eine Art tief verwurzelte menschliche Entwicklung, dass Mobilität für den Menschen an sich wichtig ist. Es geht eigentlich auch nicht nur um die tägliche Mobilität zur Arbeit oder es geht auch nicht um die Gütermobilität, sondern es geht auch vielmehr um diese Möglichkeit, sich auszutauschen. Und gerade wenn man mal sich das anschaut, da gibt es immer als gutes Beispiel den Rickard Oeste. Ja, der Rickard Oeste ist Chemiker, kommt aus Skandinavien und besucht eine Konferenz in Japan in den 80er Jahren und sieht Sojamilch. Wäre er nicht auf dieser Konferenz gewesen, hätte er die Sojamilch nicht gesehen und hätte sich nicht die Frage gestellt, kann man auch Hafermilch machen? Ja, und dadurch haben wir eine wahnsinnige Innovation, die auch ökologisch total nachhaltig und wichtig ist, aber die ist nur entstanden durch den kulturellen Austausch, der durch Mobilität ermöglicht wurde. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Grund, warum Mobilität so wichtig ist und auch beim Menschen auch immer letztendlich diese Gefahr hat, dass es zu Hypes führt. Ja,
ja, man bringt Dinge zusammen, wie Sie dargestellt haben. Wenn man jetzt mal noch weiter in die Zukunft schaut und wir auch über Trends sprechen, und ich sag mal, Trends sind es für mich, sind mal Trends, die aus dem Markt kommen, wo auch Innovationen dann in diese Richtung auch getrieben werden. Aus Ihrer Sicht, Professor Schulz, woran erkennen Sie denn, ob jetzt ein Trend wirkliche Substanz hat oder nur ein Fake-Wort ist?
Ja, also man muss jetzt mal sehen im Kontext, ich bin ja Ökonom und wenn ich mir sozusagen auch den Erfolg von Innovationen in der Vergangenheit anschaue, auch in anderen Bereichen, am Ende des Tages ist es immer ein Produktivitätsvorteil. Es ist immer etwas, was die Transaktionskosten senkt. Ja, was ist das, was das auslöst? Ist es eine Verbesserung der Abläufe? Können Kosten gesenkt werden? Kann Zeit gespart werden? Kann die Sicherheit erhöht werden? Gibt es neue Handlungsoptionen? So, wenn das nicht gegeben ist, dann ist eine Innovation letztendlich nicht erfolgreich. Und das gilt für das Mobiltelefon, für das iPhone, das gilt für das autonome Fahren, das gilt auch für die Elektromobilität. Ja, das ist ja im Grunde, wo sich die Elektromobilität so schwer tut. Ja, es ist objektiv eine gute Technologie, aber der Einzelne, der in Urlaub fährt, der eine Reise macht, erfährt nicht diesen Vorteil, weil es ihn noch nicht gibt. Ja, wenn diese Reichweitenproblematik gelöst wäre und es keine Verschlechterung geben würde in den Transaktionskosten beim Fahren auf langer Distanz, dann wäre Elektromobilität natürlich viel, viel erfolgreicher. Das muss man klar sehen. Das kann man natürlich ändern, aber man muss auch akzeptieren, dass es diese Hinderungsgründe gibt.
Ja, ist ein interessanter Ansatz. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Trend, was mich nochmal interessieren würde aus Ihrer Sicht. Und ich sagte, Sie sind Ökonom, bin ich auch. Ich bin Kaufmann für einen Großkundenvertrieb, zuständig hier in der BMW Group. Und die Frage ist ja immer, in welche Innovationen steuere ich dementsprechend mein Produktportfolio? Und wenn jetzt Trends kommen, ich sag mal, können aus unterschiedlichen Bereichen sein. Trends kommen direkt aus dem Markt, aus Kundensicht, Trends kommen aus dem gesellschaftlichen Bereich, aus politischen Ebenen. Wie differenzieren Sie das dann, in welchen Bereich dann Produkte, Innovationen getrieben werden?
Ja, also ich hätte für diese Fragestellung hätte ich letztendlich vier Prüffragen, die man stellen könnte. Also die erste Frage ist, erhöht die Technologie die Produktivität oder die Effizienz? Also ist es wirklich etwas, was Zeit senkt, was die Kosten senkt, was die Kapazitätsauslastung verbessert, was ich letztendlich auch als Unternehmen in meinem Unternehmen in der Produktionsfunktion nutzen kann? Ja. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage geht auf die Nachfragerseite. Ja, ist es etwas, was die Transaktionskosten der Nutzerinnen und Nutzer senkt? Ja, ist es etwas, was die Nachfrageseite ermöglicht oder eine Nachfrageseite ermöglicht, besser zu planen, bequemer zu reisen, Dinge einfacher zu gestalten. Das Dritte ist natürlich, was Sie auch gesagt haben, ganz wichtig. Da kommt schon ein bisschen die Politik mit ins Spiel. Passt es in die politischen Gegebenheiten? Ja, ist es etwas, was von der Politik akzeptiert wird? Ja, ist die Politik bereit, auch für diese Dinge beispielsweise institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, in Form von Regulierungen, Gesetzen oder auch möglicherweise in Vorleistung zu gehen mit Infrastrukturinvestitionen? Und das Letzte ist dann die Frage, ob das für die Gesellschaft als Ganzes als etwas Positives erfahrbar ist. Dass man nicht nur eine Gruppe hat, die davon profitiert, sondern dass wir im Grunde einen gesellschaftlichen Konsens haben und sagen, ja, wir haben dafür eine grundsätzliche Akzeptanz. Das finden wir gut. Ja, manche werden extrem besser gestellt, manche werden vielleicht nicht so besser gestellt, aber gesellschaftlich ist es okay, weil wir damit ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel auch erreichen können.
Also ein sehr interessantes, ich sage es mal aus meinen Worten, vierstufiges Prüfmodell, was Sie gerade auch vorgestellt haben. Was mich jetzt am Ende interessieren würde, wenn Sie so ein Modell auch dementsprechend anwenden. Gibt es für Sie Frage 1, eine Prüfmethode, die als erstes getestet werden soll? Und gibt es einen Prüfbereich, wo ich mal sage, das ist der wichtigste, der alle anderen überlagert?
Ja, also ich sag mal, als Prüfmethode gibt es in der Wissenschaft diese Technologie-Akzeptanzmodelle, ja, wo man also grundsätzlich in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase sagen kann, also hier ist die Technologie, so ist die Technologie und ich kann mit der funktionalen Beschreibung der Technologie, kann ich im Grunde herausfinden, ob es grundsätzlich für diese Technologie eine Akzeptanz gibt. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Die andere Entscheidung ist im Grunde letztendlich, wir bekommen viele neue bahnbrechende Technologien eigentlich nur kooperativ in den Markt. Mhm, ja. Und für dieses Kooperative brauchen wir eine wettbewerbskonforme Organisationsform. Also wir brauchen im Grunde letztendlich Architekturen, technische Systemarchitekturen, ökonomische Systemarchitekturen, so würde ich das mal formulieren. Ich muss auf der einen Seite die Technologie entwickeln und wenn ich die Technologie entwickle, muss ich aber parallel auch immer das Ökonomische mitdenken. Ja, ja. Das ist auch ganz wichtig in der Automobilindustrie. Das haben wir in anderen Beispielen, in anderen Studien haben wir das gemacht. Wenn die Beschaffung nicht mit der Forschung redet oder die Forschung nicht mit der Beschaffung redet, habe ich ein Missverhältnis zwischen dem, was ich technisch gerne hätte und was ich nachher in der Serienproduktion umsetzen kann. Ja? Und das ist halt sozusagen immer das Mitdenken ökonomischer Bedingungen, ökonomischer Notwendigkeiten bei der technologischen Entwicklung.
Die Technikthemen, wie jetzt von Ihnen beschrieben, speziell auch im Bereich Mobilität sehe ich hochkomplex und auch sagen wir, die verschiedenen Ebenen vom Individualbereich bis politischen, auch geopolitischen Bereich ist eine riesen Bandbreite. Aus Ihrer Sicht gibt es auch aktuell Technikthemen, speziell in der Mobilität, die einfach auch überschätzt werden aktuell?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, was gerade aktuell überschätzt wird, ist sicherlich die Space Mobility. Ja? Also dieser Aufbruch in Richtung Mars. Das ist, glaube ich, eine Sache, das ist eine große Erzählung, das ist etwas sehr Utopisches. Es wird dort in diese Dinge investiert, aber kurzfristig ist es sozusagen nicht das, was man letztendlich erwartet, ist kurzfristig nicht umsetzbar.
Ja. Also aus Ihrer Sicht auch mehr politisches Muskelspielen, sagen wir auch zwischen den Nationen, das Thema Ergebnis, dass man rauszieht. Ich sag mal, würde ich jetzt nur von außen betrachte, ich habe die gleiche sag mal, Einschätzung auch wie Sie, wenn ich dann höre, okay, ist es da möglich, in der Region gibt es was anzusiedeln, dann muss ich schon sagen, die Invest, die dementsprechend dafür getroffen werden, um eine Antwort auf diese Frage zu stellen, ja, fehlt mir auch so ein bisschen, die Effizienz für so Topics, aber interessant auch von Ihrer Sicht das zu hören. Ja.
Aber gerade das, was Sie gesagt haben, führt zurück zu Ihrer Einschätzung der Nüchternheit. Wenn man langfristig das Thema betrachtet und sozusagen sich das anschaut, was quasi möglich ist mit Satellitentechnologie, was man dann auf der Erde dadurch erreichen kann. Ja, das ist eigentlich das, was viel, viel wichtiger ist. Aber das ist zurzeit nicht im Blick dieser Storytelling. Ja. Und das wird aber, ich sag mal, sozusagen diese terrestrische Mobilität wird, glaube ich, dann langfristig durch diese Möglichkeiten, die wir nicht auf dem Mars, aber im Weltraum grundsätzlich haben, wird wahrscheinlich besser beeinflusst und führt zu Effizienzgewinnen, die wir jetzt noch gar nicht sehen.
Ja, aber wie Sie gerade auch angesprochen haben, das ist immer der Bereich, wo unterschätzt wird, wenn man sich mal anschaut, gerade das Thema Satellitentechnik, ob das jetzt mal im rein wirtschaftlichen Bereich ist, im militärischen Bereich, ist ja die Basis für alles. Und da sehe ich natürlich auch, wenn man sich mal anschaut, das Thema Europa auch zu USA, dass man natürlich dort in allen Bereichen massiv auch abhängig ist von USA, weil dort natürlich dementsprechend die Satellitenzugänge sind, respektive Auswertung und so weiter. Und was wir natürlich auch sehen, jetzt mal im Zivilbereich, auch autonomes Fahren und so weiter, man muss schon, sagen wir, in diese Bereiche massiv auch rein investieren, um dementsprechend dann auch autonom zu sein, nicht nur beim Fahren, sondern wirklich auch in den Thema Ausgestalten, Auswertung von Systemen und langfristig nicht abhängig von anderen Partnern zu machen.
Ja, das ist eine wichtige Frage, die eigene Unabhängigkeit in bestimmten Bereichen. Das ist aber auch eine sehr, sehr, ja, sehr, ja, kritische Fragestellung, weil wir natürlich erkennen müssen, dass natürlich die großen Hyperscaler, also Google, Apple, Facebook, Amazon, dass die uns natürlich überlegen sind. Das führt uns eigentlich so auch in die nächste Frage KI. Der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Das, also ich finde das immer, als Ökonom finde ich das immer so traurig. Die Hyperscaler haben relativ früh das gemacht, was Karl Marx und Engels beschrieben haben. Ja, die haben relativ frühzeitig in riesengroße Serverkapazitäten investiert, haben diese Serverkapazitäten relativ schnell abgeschrieben, haben damit einen markteintrittssperrenden Preis ermöglicht, ja, einen sehr niedrigen Preis, preisgleich Grenzkosten, und haben damit die Hardware geschaffen für die heutige KI. Ja, ohne diese riesigen Serverkapazitäten wäre die KI ja gar nicht möglich. Und jetzt kommt das große Problem, was wir auch gerade in unserer Forschung bezogen auf die deutsche Automobilindustrie seit Jahren auch immer wieder untersuchen, dass wir jetzt einen strukturellen Nachteil haben. Die deutsche Automobilindustrie ist in der Lage, mit sinkenden Durchschnittskosten zu produzieren, bei konstanten Grenzkosten. Aber die Hyperscaler oder auch Nvidia, die können noch ihre Grenzkosten senken. Das heißt also, sie haben nicht nur sinkende Durchschnittskosten, sondern sie haben sinkende Grenzkosten. Und das ist ein Vorteil, den diese Unternehmen durch die massiven Investitionen in die Serverkapazitäten und in diese AI-Factories realisieren. So, und jetzt ist die Frage, was macht man als Industrie? Da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Man kann natürlich, wenn man jetzt mutig ist, sagen, ich nutze jetzt erst einmal diese Vorteile der großen Hyperscaler, aber das, was ich an Vorteilen erreiche, reinvestiere ich später für den Ausstieg. Weil zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ich baue jetzt das System auf, dazu bräuchte man finanzielle Mittel, die Politik nicht bereitstellen kann, die Unternehmen nicht bereitstellen können, nicht gerade in der wirtschaftlichen Situation, sodass es jetzt gar keinen ökonomischen Sinn machen würde, eine Gegenstrategie aufzubauen, sondern jetzt wäre es im Grunde klüger, die Vorteile mitzunehmen. Aber das, was man realisieren kann an Gewinnen, also in der Ökonomie nennt man das ja hier Rent-Seeking. Also man zieht quasi die Rente rüber aus den USA und nutzt das, was man gespart hat, um sich dann irgendwann mal den Austritt aus diesem Lock-in-Effekt zu erkaufen.
Nochmal zurückzukommen, interessant, was Sie gesagt haben, oder sehr interessant, was Sie gesagt haben zum Thema KI. Vor allem auch unter dem Aspekt Investition in KI, was ja bedingt natürlich sehr große Rechnerkapazitäten und auch Leistungen dementsprechend zu haben. Viele sagen da auch, es ist auch eine gewisse, sagen wir mal, Wette in die Zukunft. Wie ist denn da Ihre Einschätzung jetzt mal gegenübergestellt, so die zwei Extrempole? Sie haben es vorher angesprochen, die Unternehmen aus den USA, die natürlich auch in KI maximal investieren, einen extrem großen Investmentaufwand haben, um das dementsprechend darstellen zu können. Und jetzt mal gegenläufig geschaut im Bereich China, wo KI ist mal sehr mit modularen Bausteinen auch aufgebaut wird, vielleicht nicht ganz so effizient und gut wie in den USA, aber wesentlich günstiger. Am Schluss geht es ja wirklich KI reinzubringen in Prozessoptimierungen in verschiedenen Varianten. Was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie es wirklich mal strategisch sehen, welche Strategierichtung zukünftig erfolgsversprechend ist?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar hinter dieser Frage steht auch nochmal der Aspekt, was ist das Basiswerturteil bei der KI-Entwicklung? So, und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zwischen USA und China oder zwischen Europa und China und auch vielleicht nochmal zwischen Europa und USA. Wenn ich ein KI-System habe und auch wenn ich das jetzt selber nutze und wenn wir uns jetzt selber mal unser Nutzungsverhalten anschauen, dann habe ich ja immer eine Art Basiswerturteil, dass ich sage beispielsweise, ich nutze dich jetzt als KI als Wirtschaftsprofessor oder ich nutze dich als KI als Journalist und meine journalistische Ausrichtung ist die und die. Und die Frage ist halt immer, wir sind ja eine dezentral marktwirtschaftlich-demokratische Gesellschaft. Und das ist ja ein Werturteil. Also, dass ich beispielsweise sage, wenn ich bestimmte Lösungen haben will, will ich keine zentrale Lösung, die ich für alles anwende, sondern ich will ja letztendlich dezentrale Lösungen. Und deswegen ist auch, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Entwickler stellt, die eine KI entwickeln. Ja, weil gerade im Entwickler selber, das untersucht einer meiner Doktoranden, er untersucht das, oder hat es jetzt untersucht und hat es jetzt fertiggestellt in der Doktorarbeit. Was für einen Einfluss hat das? Das Wertesystem desjenigen, der einen Algorithmus entwickelt. Und dementsprechend führt der Algorithmus zu einer Lösung. Und ich glaube, wir sind stärker als die US-Amerikaner und definitiv stärker als die Chinesen. Wissen wir eigentlich, dass dezentrale Lösungen stabilere Lösungen sind, bessere Lösungen sind und auch mehr technologischen Fortschritt in der Zukunft ermöglichen, als wenn ich einen zentralen Ansatz fahre. Und das ist, glaube ich, das, wo wir zurückkehren müssen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig zu sagen, wir folgen weder den Chinesen in ihrer KI-Entwicklung, wir folgen begrenzt den US-Amerikanern, aber wir setzen da noch ein bisschen mehr die Dezentralität drauf und dieses Vertrauen auf diese Dezentralität.
Ja. Also spannender Ansatz, was Sie gerade auch schildern und auch, sagen wir mal, die Arbeit von einem Ihrer Doktoranden. Das bringt mich jetzt auch, sagen wir mal, zur nächsten Frage, jetzt noch bezogen auf deutsche Konzerne. Was können oder sollten denn deutsche Konzerne tun, um gegenüber Technologiemonopolen, jetzt mal wirklich die zwei Bookends, USA, China, in Deutschland wird ja auch viel gemacht, man sieht ja auch in der Presse, viele multinationale Unternehmen investieren da stark, aber dort unabhängig zu bleiben, was ist denn das, sagen wir, Ihre Leitlinie?
Ja, also wir kommen ja selber auch aus einer ganzen Reihe von Gaia-X-Projekten, die wir begleiten durften. Und wir haben also mit diesen Ansätzen, wie diese Gaia-X-Projekte, die in den letzten Jahren gefördert worden sind, haben wir ja Kooperationsmodelle, wie wir letztendlich Datenräume aufbauen können, digitale Datenräume entwickeln können. Und da ist auch in der Automobilindustrie spürbar, dass das Problem erkannt ist und dass man auch Lösungen haben will. So, was ich immer als Ökonom sage und als Industrieökonom letztendlich auch sage, ist natürlich, wenn wir gegen Hyperscaler konkurrieren müssen, müssen wir eine andere Kooperationsfähigkeit haben. Und diese Kooperationsfähigkeit bedeutet letztendlich, die Politik muss auch den Raum öffnen, dass diese Kooperationsmöglichkeiten gegeben sind. Und da muss man auch mal über Wettbewerbsleitbilder nachdenken. Ja, man muss drüber nachdenken, ob die Wettbewerbsleitbilder, die wir sie haben, ob die angemessen und zeitgemäß sind, ob sie uns in die Lage versetzen. Und dann muss man auf europäischer Ebene auch mal über den Wettbewerbsrahmen nachdenken.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo die Industrie alleine nicht weiterkommt, wo sie ganz, ganz dringend auf politische Unterstützung angewiesen ist und auf eine strategische politische Unterstützung, die auch bereit ist, Rahmenbedingungen in Europa zu ändern.
Ich möchte jetzt nicht zu politisch, sag mal, in die Themen reingehen. Wobei eins würde ich trotzdem nochmal interessieren. Sie haben ja wirklich das Gesamtbild auch vor Augen. Wie sehen Sie denn da, sag mal, die europäischen Richtlinien, die da zukünftig wirklich die Rahmenbedingungen auch für die Unternehmen in Deutschland oder auch in Europa schaffen?
Ja, das, also ich sag's mal so, man erkennt, dass man ein Problem hat. Und was man eigentlich benötigen würde, wäre ein Befreiungsschlag, indem man einfach mal sagt, wir machen einen Deregulierungskommissar. Ja, wir gehen hin und wir nehmen mal einen Kommissar, der eigentlich nur diese Frage aufstellt, was können wir abschaffen? Oder dass man Regeln einführt und sagt, wenn eine neue Regel kommt, müssen drei Regeln abgeschafft werden. Das Problem ist, was ich in Europa sehe, dass wir natürlich sehr stark eine Verwissenschaftlichung haben, aber die eine Scheinverwissenschaftlichung ist. Das heißt, die Europäische Kommission hat selber ja Beratungsinstitutionen gegründet, die sie wissenschaftlich beraten. Und das ist eine ungünstige Entwicklung, weil sie natürlich innerhalb des Systems beraten. Ja, sie brauchen wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, was wir auch in Deutschland haben, sie brauchen diese unabhängigen Universitäten, die unabhängigen Forschungsinstitute und nicht noch irgendwelche europäischen Forschungszentren, die für die Europäische Kommission Forschung machen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wir kennen das Problem und wir müssen es institutionell lösen, indem wir selbst eine Institution schaffen, die jetzt einmal rangeht und sagt, also wir gucken aus einer völlig anderen Perspektive rein und wir grätschen auch mal dazwischen bei den anderen Kommissaren und sagen, hör mal, ihr müsst da mal bei euren Regulierungen, müsst ihr mal die Eins gerade sein lassen, um das mal salopp zu formulieren.
Das heißt, aus Ihrer Sicht wirklich an das Thema Technologiefragen objektiv, nüchtern auch dementsprechend ranzugehen. Oftmals kommen ja auch Emotionen, man hochgespielt hat, teilweise auch KI wird mit Ethik dementsprechend vermischt. Das heißt, Ihr Ansatz ist wirklich dahingehend auch politische Partner dementsprechend über Institutionen zu beraten, die einfach dieses Thema neutral, wissenschaftlich und auch strategisch angehen.
Ja, so würde ich das formulieren, aber ich würde noch einen Aspekt draufsetzen, weil wir haben in der Ökonomie, wir haben ja über Effizienz gesprochen und wir wissen ja selber, es gibt statische Effizienz und es gibt dynamische Effizienz. Und ich sitze ja auch bei einigen Verbänden in Ausschüssen und beispielsweise haben wir in der Mobilität einen Fahrermangel. Ja, das weiß jeder. Wir haben einen Fahrermangel für Lkw-Fahrer. So, ich kann jetzt den Fahrermangel lösen, indem ich Fahrer nach Europa hole und damit habe ich eine statische Effizienz hergestellt. Aber ich kann auch den Fahrermangel lösen durch Investitionen in Kapital, in automatisiertes Fahren. Ja, und wenn ich das automatisierte Fahren voranbringe, habe ich keinen Fahrermangel mehr. Und das ist eine dynamische Effizienzlösung. Und ich sag mal, im Wettbewerb der Volkswirtschaften sind wir ja immer noch eine kapitalintensive Volkswirtschaft. Und vor dem Hintergrund müssten wir unsere dynamische Effizienz durch kapitalintensive Investitionen in kapitalinvestive Technologien stärken. Und das ist so bei aller Nüchternheit zu sagen, wir wollen nicht in der Statik, also in der Jetzt-Situation, alles besser machen, sondern wir wollen es grundsätzlich besser machen, weil wir dann auch grundsätzlich nachhaltiger sind und auch grundsätzlich ökologischer, weil wir mehr einsparen können dadurch. Ja, durch diese Verbesserung. Und das ist nochmal fundamental, weil natürlich, das ist natürlich ein Vorteil des automatisierten Fahrens, dass ich ja dann wirklich auch meine Verkehrsflüsse optimieren kann und damit auch Umweltersparnisse erzielen kann. Also ich habe eben dann noch darüber hinausgehende Effizienzgewinne und das sollte eigentlich das Ziel sein.
Sehr interessanter Ansatz, was Sie da angesprochen haben. Jetzt hätte ich eine abschließende Frage nochmal zu dem Topic Mobilitätstrends. Und wir haben jetzt schon über einige Mobilitätstrends gesprochen, wo Sie auch so mal auch den Kontext nochmal auch geliefert haben. Aus Ihrer Sicht gibt es aber auch Trends, über die wir nicht gesprochen haben, die uns zukünftig negativ oder auch positiv überraschen werden?
Also ich glaube, die Flugtaxis wird es nicht geben. Ja, und solche Sachen wie den Hyperloop, den man ja auch angedacht hat, den wird es ja auch nicht ohne weiteres geben. Und wir sind natürlich auch gefangen, ich sag mal, in unserer eigenen Mobilität, dass natürlich Mobilität auch erfordert, dass wir Verkehrsinfrastrukturinvestitionen tätigen. Ne? Das ist halt, wir sind in der physischen Welt. Wir können auf der einen Seite in der digitalen Welt Überraschungen erleben, die wir digital durch Vernetzung, durch Automatisierung die Mobilität besser machen müssen. Am Ende des Tages, wenn die Straße, wenn die Brücke, wenn die Eisenbahn nicht repariert wurde, wenn der Regionalzug nicht funktioniert, dann nützt mir auch ein Regionalzug mit einer App-Verbindung relativ wenig. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, die auch ankommen muss im politischen Raum, dass eine wesentliche Voraussetzung, um auch diese ganzen Vorteile der Digitalisierung und der KI zu ermöglichen, nur dann realisiert werden können, wenn die physische Infrastruktur dafür leistungsfähig ist.
Ja, also würde ich zusammenfassend nochmal so sagen, Thema Trends, Innovation, Mobilität. Ich denke, Herr Professor Schulz, Sie haben es wirklich klasse aufgezeigt, wie komplex dieses Thema ist, wie auch strategische Themen eine Rolle spielen, wie auch selbst geopolitische Themen da eine sehr große Rolle spielen und das Thema auch treiben in verschiedene Richtungen. Dafür kann ich wirklich sagen, Herr Professor Schulz, herzlichen Dank für das tolle, interessante Gespräch mit Ihnen.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und schöne Grüße nach München.
Vielen Dank. Ja, und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Wolfgang Schulz.